สวัสดีค่ะสวยสนุกสบาย
Und was heißt es?
Schön, Spaß, angenehm.
Und dort habe ich einen Mann getroffen. Er ist ein Wiener und gilt als einer der großen Asien-Experten in Österreich, in Wien. Er hat mich eingeladen nach Thailand, hat zu mir gesagt, Peter, komm vorbei, ich bin gerade in Khao Lak, weil das ist ein bisschen ein Geheimtipp. Da habe ich gesagt, naja, Walter, sehr gerne, da bin ich und ich begrüße den Walter Tretenhahn, servus.
Sawadikap, Peter, grüß dich.
Man muss sich vorstellen, die Sonne ist gerade untergegangen. Der Walter und ich, wir sitzen in einem Restaurant am Sandstrand, ungefähr 10 Meter von uns das große Meer. Der Walter hat kein Leiberl an, also er sitzt oben ohne quasi. Haben wir gedacht, es ist wirklich so angenehm heiß, 34 Grad. Ich habe auch mein Leiberl ausgesucht. Walter, ist das eh nicht peinlich hier?
Nein, das ist hier, gehört es zum guten Stil.
Nicht zum guten Ton, nein, oder?
Ja, wobei ich dazu sagen muss, ich würde auch nach meinem Verständnis möglichst wenig in Lokale gehen, wo ich ein Leiberl, ein Hemd oder irgendetwas anziehen muss, weil das ist einfach eines dieser Sachen, die Thailand ausmachen. Diese Relaxedheit, die Zwanglosigkeit. Ich habe auch keine Schuhe an. Ich habe nur die Badehose an, bin bloßfüßig, freier Oberkörper. Das Einzige, was ich habe, ist mein Taschel. Und wie du sehen kannst, noch eine alte Lauder-Air-Tasche mit dem Zimmerschlüssel, mit dem Autoschlüssel, mit ein bisschen Geld und mein Handy. Mehr brauche ich nicht.
Freiheit pur in einem sehr, sehr lieben Restaurant. Wie heißt das hier? Bum Bum, oder wie?
Das heißt Bum Bum. Mhm. Klingt aber unanständiger, als es ist.
Klingt ein bisschen schlüpfrig, nämlich Bum Bum, oder?
Ja, das haben mir andere Leute auch gesagt. Aber das Ganze ist einfach zu erklären. Bum ist der Name der Tochter der Besitzerin des Lokals. Und das Bum Bum ist eine Verniedlichung.
Okay.
Durch diese Verdoppelung entspricht also einer Verniedlichung.
Das ist, wenn ich in Griechenland bin, ich bin ja der Petros in Griechenland und wenn die Leute mich gerne haben, sagen sie alle Petrake zu mir.
Ja, verstehe.
Wäre dann die Bum Bum, oder? So.
Die Pumptrake.
Pumptrake. Ja. Oder Peter Peter.
Ja, genau.
Khao Lak, Walter, du bist ja einer der wirklich großen Thailand-Experten, die es gibt. Wie oft warst du schon in Thailand? Sehr oft, glaube ich, oder?
Naja, erste Reise war 1982. Mhm. Geschäftlicher Hintergrund, aber habe dann sofort angefangen, eigentlich sämtliche touristischen Regionen zu erkunden, für mich zu erkunden, geschäftlich zu erkunden, weil wir dann doch auch später viele Gruppen nach Thailand geschickt haben. Und das ist natürlich etwas, warum bin ich jetzt hier in Khao Lak? Weil viele sagen, wenn, dann fahre ich nach Phuket, dann fahre ich nach Koh Samui, das sind die Hotspots, aber mit der Erfahrung und mit dem Wissen, mit der Erkenntnis, was in diesen, auf diesen Inseln in den letzten 10, 20 Jahren passiert ist, macht mir das keinen Spaß mehr. Und ich habe hier in Khao Lak einen ruhigeren Platz gefunden, der mir entspricht, wo ich alle diese Vorteile, Lockerheit, Wärme, schöner Blick, warmes Meer, gutes Essen, Ballmann, gutes Bier und so weiter genießen kann. Plus, ganz, ganz wichtig, die Lockerheit und die Freundlichkeit der Menschen.
Apropos Bier, ich trinke wie immer, wenn ich in Thailand bin, mein Singer. Es gibt hier mehrere Marken, aber das Singer-Bier ist mir das liebste Bier. In diesen angenehmen kleinen Flaschen, 0,3 und schmeckt total gut, leichtes Bier. Walter, was ist mit dir los? Du trinkst heute kein Bier?
Naja, wenn man schon genug Bier verkostet hat, wird es irgendwann einmal Zeit, dass man auf einen Wein umsteigt. Mhm, ich bin ein alter Wiener, ich bin ein Freund des Weines und das muss man sagen, eines der positiven Sachen in den letzten Jahren. Thailand importiert sehr viel Wein mittlerweile. Thailand produziert auch eigenen Wein, wie du weißt, von unserem letzten Besuch in Hua Hin.
In Elephant Hills heißt es, ne?
Ja, Elephant Hills im Monsoon Valley.
Genau.
Natürlich ist der Wein teurer, weil entsprechend hohe Steuern drauf sind. Aber ich bin halt im Moment so weit, dass mir der Wein schmeckt. Und daher würde ich also mal vorschlagen, dass wir anstoßen. Wein zu Bier, so stoßen wir.
Na wunderbar, mein Singer. Mm. Wobei, ich muss eines sagen, ich bin ja heute zum ersten Mal hier in diesem Bum-Bum-Restaurant. Du bist ja, glaube ich, schon öfters hier gewesen, weil mir ist aufgefallen, sie haben mich gefragt, was darf zum Trinken sein? Ich habe gesagt, der Singer bitte. Und bei dir haben sie nicht einmal gefragt, bei dir haben sie gleich von vornherein die Gespritzten hergerichtet. Ich meine, wie
das? Ja, der Gespritzte für den Gespritzten. Ne? Nein, es ist also so, wenn man öfter hier ist, sie sind ja sehr freundlich, ja. Dann kann man ihnen auch ein bisschen was erklären. Und dann, manchmal ist es halt dann so, dass ich sage, Wasser und Soda, also Wein und Sodawasser. Und das heißt bei uns Gespritzter. Und das ist halt dann der Gespritzte und so weiter. Also da brauche ich nicht mehr ein kurzer Blick. Und es ist alles in Ordnung. Genauso wie es in so vielen Lokalen hier an der Buckwheat Beach ist. Das ist vielleicht auch etwas, was man erklären sollte. Kaulak ist riesengroß. Er streckt sich ca. 25 Kilometer lang an der Westküste zur Andamanensee. Und das kann man, jeden einzelnen Teil kann man eigentlich gar nicht vergleichen.
Es ist interessant, ich kann mich erinnern, ich war im Jahr 2001 zum ersten Mal in Kaulak. Das war damals der super, super, super überdrüber Geheimtipp. Dann habe ich ja im Jahr 2004, Ende 2004, den Medien entnommen, dass es Kaulak im Tsunami besonders arg erwischt hat. Also da war dann, kann man sagen, unheimlich viel zerstört hier. Ne?
Ja, also Kaulak war eines der am meisten betroffenen Gebiete. Die Flutwelle, diese riesige Flutwelle, ist bis 3 Kilometer ins Landesinnere vorgedrungen und hat also alles, was war am Strand, weggerissen. Kaulak wurde dann wieder aufgebaut. Also die Hotelinfrastruktur wurde wiederbelebt. Allerdings, was früher auch gab, billige Unterkünfte für Backpacker, Rucksacktouristen, das wurde nicht mehr errichtet, sodass Kaulak heute ein Ziel, ein touristisches Ziel ist für ein Klientel der 3- bis 5-Stern-Kategorie.
Okay, das heißt, du kannst das haben, günstiger bis hin zum Überdrüber-Luxus, kannst du schon nachhaben, ne?
Ja, na ganz, ja, ganz genau. Es gibt ein GW Marriott, es gibt ein Meridian, es gibt Outrigger Hotel, es gibt einen 5-Sterne Robinson Club, die TUI ist mit TUI Blue Hotels vertreten, also eine Fülle an auch international geführten Hotels.
Was soll man machen? Wie legt man es richtig an? Einerseits gehen viele, ich sage jetzt einmal, Europäer, Europäerinnen, Österreicher, die sagen eigentlich super, ich gehe auf Nummer sicher, ich buche mir so ein 5-Sterne-Hotel oder ein Club-Ressort, was auch immer. Andere sagen, nein, ich bin eher individuell drauf, ich miete mir so ein kleines Haus. Was ist denn aus deiner Sicht die bessere Variante? Oder ist das wirklich nur eine Geschmackssache?
Naja, ich glaube nicht, dass es Geschmackssache ist. Es gibt viele, die grundsätzlich alleine reisen, individuell reisen und vorher buchen wollen. Es gibt aber auch viele, die sich in professionelle Hände begeben und die zu ihrem Reisebüro gehen. Und ich verfolge das in einigen dieser Kaulak-Facebook-Gruppen. Es kommt immer wieder dieselbe Frage. Ich hätte gerne ein gutes Hotel am Strand, aber es soll auch fußläufig, das schöne Wort heißt fußläufig, das da verwendet wird, sollen möglichst Bars, Restaurants, Marktstandeln und so weiter sein. Das ist in Kaulak ein bisschen anders. Man kann es also jetzt nicht mit Phuket oder Samui vergleichen oder Pattaya oder Koh Chang, was auch immer. Da gibt es den Strand, die Beach Road und dahinter gibt es die Hotels oder gleich direkt die Hotels am Strand und dahinter die Straße und da bewegt sich alles. Da gibt es die Lokale und die Geschäfte und was weiß ich was alles. Das gibt es in Kaulak nicht. Kaulak ist entstanden entlang der Dörfer, die es dort früher gab. Kaulak ist quasi eines dieser Zentren, aber mittlerweile gibt es 6 oder 7 Dörfer, die man quasi als Großregion Kaulak zusammenfasst.
Gibt es eine Hauptstadt in Kaulak? Kann man das so sehen?
Nein. Es gibt 2 Hauptorte. Das Wichtige ist, es von Phuket nach Norden verläuft der Highway Nummer 4. Das ist die Pechka Sem Road und die ist jetzt großteils jeweils zweispurig, also vierspurig ausgebaut. Und dort war früher, kann ich mich erinnern, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren noch ganz starker auch LKW-Verkehr. Also das war laut und stinkend und so weiter. Und entlang dieser Straße sind die ganzen Restaurants und Geschäfte und Märkte und Schneider und Massagesalons und so weiter entstanden.
Also gibt es alles. Ich spreche jetzt explizit die Schneiderei an, die gibt es hier.
Ja, das ist überhaupt komplett.
Massage
gibt es in, ja. in den Seitengassen, sehr gute Massagesalons mit Fußmassage, Ganzkörper, Ölmassage, alles, was wir aus den anderen Regionen und auch aus Bangkok kennen, zu genauso vernünftigen Preisen. Ja, und wenn ich das jetzt weiterführe, dann ist es halt so, dass zwischen diesem Highway und dem Strand es manchmal bis zu 800 Meter sind.
Okay.
Und in diesen 800 Metern hat sich natürlich auch schon ein bisschen was in den Seitengassen angesiedelt. Da gibt es auch schon Bars und Lokale. Aber es ist nicht so eben wie woanders. Man muss, wenn man ins Zentrum will, muss man, naja, sage ich mal, 5 bis 10 Gehminuten spazieren. Ist nicht so schlimm. Du hast gesagt, die Hauptorte oder Hauptstadt ja. gibt es nicht. Es gibt 2 alte Ortschaften. Die eine heißt Nantong und die zweite heißt Bangniang. Und dann gibt es südlich noch ein paar Strände und es gibt nördlich noch ein paar Strände. Und so zieht sich das in etwa 25 Kilometer.
Das ist eigentlich, dieses Kalak ist eigentlich ein Küstenstreifen. Kann man das so beschreiben?
Genau
so, nicht,
ja, genau. Richtig. Genau. Also das ist der Überbegriff quasi für diesen Küstenstreifen, 25 Kilometer. Man fährt von Phuket, also wenn man jetzt Phuket Airport ankommt, fährt man circa noch 20 Minuten in Phuket. Dann geht es über die Sarasin-Brücke.
Genau, du verlässt Phuket hier.
Auf Festland. Ne? Und dann, nach circa einer Stunde, beginnt diese Region Khao Lak. Das heißt, wenn wir es zusammenrechnen, Transferzeit im Regelfall, Ankunft Phuket Airport bis Khao Lak sind 1,5 Stunden.
Genau. Wie es aufgefallen, ich bin heute gelandet, ich bin vom Bangkok gekommen, habe mir am Flughafen ein Taxi organisiert. Das war eigentlich wie überall beschrieben, 1500 Baht, was ein total fairer Preis
ein
ist.
Ein sehr fairer Preis,
ja. Wie die lange Strecke. Ich habe sogar ein bisschen gehandelt, ich glaube, sie haben gesagt 1800 und ich habe die dann, muss man in Thailand ein bisschen runtergehandelt auf 1500, alles gut, alles fein. Und dann fährst du von dort weg vom Flughafen und du fährst, Walter, durch diesen Massentourismus von Phuket durch, wo man sich denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das war irgendwann einmal ein Geheimtipp Phuket. Heute ist es eigentlich eher schrecklich, irgendwie kann man sagen, oder?
Ja, ich muss dazu sagen, ich war das erste Mal in Phuket 1985. Und damals war das natürlich noch alles sehr, sehr ruhig und ursprünglich und so weiter. Es war ein ganz kleiner Pimpernflughafen, wo man sich das Gepäck vom Wagerl selbst hat abholen müssen. Also sehr romantische Verhältnisse damals. Natürlich eine geringe Anzahl an Unterkünften und seitdem ist das quasi explodiert.
Ja. War richtig explodiert, ja, kann man sagen. Kann man sagen.
Also
ja.
Alle diese Hauptstrände, Patong Beach, Karon Beach, Kata Beach, wie auch immer, auch im Norden schon, zum Flughafen, ist immer mehr geworden. Teilweise haben sich dort Hotels vom Strand weg in die Hügel verlagert. Also wie es also so ist, wenn man zu wenig Platz hat, wird einfach mehr gebaut. Und ich war ja das letzte Mal bei einem österreichischen Kollegen, beim Thomas Krieger, der Chef des Austrian Garden Hotels in der Patong Beach ist.
Genau, das ist eh bekannt für Österreicher.
Ein alter Bekannter und Freund von mir, habe ihn besucht und bin natürlich auch in der Patong Beach ein bisschen spaziert. Und war eigentlich sehr froh, dass ich am nächsten Tag mit dem Auto wieder zurück nach Khao Lak gefahren bin.
Ich sage immer, in Phuket ist es so, der Urlaub ist abhängig, in welchem Hotel ich den Urlaub mache. Also wenn ich in einem guten Hotel bin, das mir gefällt, dann habe ich 2 Wochen, wenn ich mein Hotel nicht viel verlasse, eine gute Zeit. Wenn mir das Hotel nicht gefällt und ich bin dann angewiesen, dass ich draußen was mache, dann ist es eigentlich nicht so gut, meiner Meinung nach, weil es ist alles überteuert, überlaufen. Wie auch immer. Und dann fährt man, wie du gesagt hast, zurückkommen zu dieser Brücke, man verlässt Phuket, genau. Man fährt mit dem Auto weiter und auf einmal, Walter, entsteht eine komplett andere Welt. Du hast das Gefühl, interessant, das war jetzt der Massentourismus von Phuket und auf einmal kommt es langsam
auch
Richtung Khao Lak.
Auch der Verkehr ist jetzt also viel, viel ruhiger geworden. Man fährt eigentlich ganz gemütlich auf diesen Highway rauf bis Khao Lak, bis man dann in den Nationalpark kommt und dort beginnt dann also diese viele Kilometer Strand von Khao Lak. Wobei ich dazu sagen muss, schon vor dem Nationalpark gibt es Khao-Lak South Beach. Die haben sie also quasi angehängt. Die haben mit Khao-Lak überhaupt nichts zu tun, aber sie haben sich gedacht, wenn ich das Khao-Lak South Beach nenne, dann kann ich ein bisschen mitprofitieren.
Vom Namen, oder was? Oder?
Vom Namen her. Auch dort gibt es gute Strände, aber dann geht es los mit Nantong Beach und Bang Niang Beach und dann kommt die Kokak Beach und es gibt eine Pakaran Beach. Alle diese Abschnitte haben ihren eigenen Charakter.
Ich muss jetzt kurz unterbrechen, weil die Dame weniger bestellen. Wie heißt diese Suppe, die wir mit dem Huhn und mit dem...
Das ist die Tom Kha Gai.
Tom Kha Gai, please, and one green curry. You have a green curry, okay.
Yeah, and for me, one more glass of wine, please.
No, no food for Mr. Walter?
Later.
Okay. Ich muss schon mal essen, ich bin total hungrig. Okay, super. Entschuldigung, ich habe das unterbrochen.
Ja, ja. Und es gibt also diese diversen Strände und warum sitzen jetzt wir eigentlich ziemlich im Norden von Khao-Lak, wo es die Hauptstrände Bang Niang, Nantong und so weiter viel mehr weiter südlich gibt? Ich habe mir das hier ausgewählt. Ich war in den letzten 20 Jahren mehrmals in Khao-Lak, war auch ein Jahr vor dem Tsunami, also 2003, Silvester feiern. In Khao-Lak.
Also, du warst Silvesterfeier ein Jahr davor, vor dem Tsunami.
Ganz genau.
Hast du Glück gehabt, dass du im richtigen Jahr unterwegs bist.
Ja, richtig. Ne? Und das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, wenn ich da jetzt ein bisschen ausschweifen kann. Bang Niang Beach, die war damals eine sehr, sehr breite, 50, 60 Meter breite, ein breiter Sandstrand. Wir haben gewohnt im Muktara Hotel, das damals neu eröffnet war, eine 4- bis 5-Stern-Anlage mit ganz tollen Bungalows, direkt am Meer. Und die Kinder, damals war mein Sohn 7 Jahre alt, und hat mit der Tochter von unseren Freunden, die ebenfalls mit waren, unten am Strand gespielt, Sandburgen gebaut und so weiter.
Also das ist richtig kinderfreundlicher
Sandstrand. Das ist total kinderfreundlich. Und das Schöne, wie auch heute noch in Khao-Lak oder in anderen Gegenden, du gehst aus dem Hotel raus, gehst 50 Meter rechts und dort hast du das Strandbeisel, genauso ein Strandbeisel wie hier das Bum-Bum, wo wir jetzt sitzen, mit einfachen Bambusseseln, aber sehr netter Küche, günstiger Küche und wie gesagt, ohne Leiberl und ohne Schlapfen. Schon sehr angenehm. So, und dann kam der Tsunami und dann hat es alles weggeschwemmt und Jahre später war ich dann wieder mal kurz in Khao-Lak und haben wir als Sentimentalität das Muktara wieder angesehen.
Das gab es dann noch oder war das dann das weggespült?
Ist,
oder?
Nein, das ist komplett neu erbaut worden.
Okay.
Aber die Katastrophe ist, es hat damals der Tsunami auch den Strand weggespült.
Stell dir vor, wirklich.
Und jetzt hast du eine ganz, ganz hässliche Wand, einen Schutzwall von riesengroßen Felsbrocken, um zukünftig irgendetwas wieder zu vermeiden. Davor sind 10 Meter Strand. Und das ist nicht nur optisch hässlich, sondern du hast auch keinen Strand mehr. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt sozusagen weiter nach Norden gewandert bin, weil diese Regionen, Pak Wip Beach, Bangsak Beach, Coconut Beach, sind vom Tsunami nicht betroffen worden und dort haben wir die Strände, die breiten Sandstrände, da kannst du ganz gemütlich ins Wasser gehen, die sind nicht überfüllt von Hotels, also das ist für mich, ich kann also jetzt nicht von Geheimtipp reden, aber das ist
die Empfehlung, die, klare,
die, die Empfehlung, dass die nördlichen Strände von Khao-Lak, die weitaus sage ich mal, authentischeren und hübscheren und gemütlicheren und nicht überlaufenen Strände.
Wo sitzen wir jetzt? Wir sind im Norden hier oder wo ist das
wir
jetzt
sind, genau? Wir sind im Norden. Wir sind im Norden, das ist die Pak Wip Beach. Das Dorf in der Nähe heißt Pak Wip, nach dem ist der Strand benannt. Und das sind ja, gute 4-5 Kilometer. Und ganz im Süden unten gibt es den Robinson Club. Dann gibt es 500 Meter nix. Dann kommt das Beyond Hotel.
Das ist ja bekannt, das, das wird ja ist, sehr, sehr oft empfohlen.
Nicht? Ein, sehr, ein Ressort. Also nicht? Ist ein Adult-Only-Hotel, 4 Sterne plus, sehr, sehr toll. Und dann geht es wieder weiter und dann kommt irgendwann einmal ein TUI-Hotel.
Okay.
So, das heißt, das ist das, was man sich als Thailand-Freund, Thailand-Fan vorstellt und deswegen fahre ich auch nicht mehr nach Samui und deswegen fahre ich auch nicht mehr nach Phuket.
Weil nicht so zugebaut, ganz einfach, oder?
Ja, ganz genau, nicht überlaufen und so weiter. Ne? Und jetzt muss ich, ich glaube, das darf ich, weil ich ja viele Jahre touristisch mit Russland zu tun hatte und in Russland viele Freunde, Bekannte und so weiter habe.
Du sprichst ja Russisch, ne?
Ich sprich ganz gut Russisch und habe sowas wie eine, wenn das ein Österreicher oder ein Westeuropäer kann, habe ein bisschen was von einer russischen Seele. Daher darf ich das sagen. Für mich sind viel zu viele Russen in Phuket. Phuket geht unter. Das ist natürlich kein russisches Phänomen, wenn irgendwo viele Österreicher sind oder viele Deutsche sind oder, weiß ich nicht, Niederländer oder Japaner oder was auch immer, ganz egal, dann ist es nicht mehr angenehm.
Nur wie die Australier auf Bali zum Beispiel.
Ja, na, genau. Normal, ja? Der Hausmeisterstrand.
Für Australier ist Bali.
Australier ist Bali. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass die Russen alle Hausmeister sind und nicht alle Russen führen sich wie, also nichts gegen die Hausmeister, aber führen sich wie die Hausmeister auf. Aber das ist schon etwas, was abschreckend ist und was mich, ich rede jetzt also nur von mir, mich dazu bewegt hat, sozusagen in den Norden zu flüchten, Alternativen zu finden und fühle mich hier im Norden von Khao Lak so wohl, dass ich dort etliche Wochen verbringen kann.
Jetzt hat man aber hier im Norden, ist man jetzt beim Herkommen aufgenommen, eher so diese kleineren Ortschaften, die du gesagt hast. Jetzt gibt es aber so diese normalen Befindlichkeiten bei Thailand. Ich brauche einen Anzug vom Schneider. Ich hätte gerne ein paar Souvenirs. Ich brauche vielleicht irgendwo eine tolle Massage. Irgendwie. Gibt es das hier auch im Norden oder muss ich dann eher in eine größere oder kleinere Stadt fahren, die es hier gibt?
Das sind die zwei bereits erwähnten Zentren, Nantong und Bang Niang. Dort hat sich eine sehr, sehr gute Infrastruktur aufgebaut. Links und rechts dieses Highways gibt es alles, was quasi das Herz begehrt. So, und jetzt sind wir hier oben auf der Phuket Wip Beach. Ich habe es ja einfach, weil ich habe mir ein Auto gemietet die ganze Zeit, die ich hier bin. Und bin natürlich sehr flexibel und mobil. Aber natürlich, wenn ich jetzt einen Urlaub 14 Tage hier gebucht habe, was mache ich dann?
So, das ist genau, was jetzt alle Hörerinnen und Hörer da draußen interessiert. Wie wohnt ein Walter Tretenhahn in Khao Lak? Wo wohnst du jetzt genau? Verratst du das oder ist das jetzt zu privat?
Ich habe ein kleines Idyll gefunden, das ist 600 Meter östlich dieses Highways, also insgesamt dann 1,5 Kilometer Luftlinie entfernt vom Strand, in einem Dorf, eine urnette kleine Villa. Es gibt nur ein Lokal in 100 Meter Gehweg, wo ich frühstücken kann, wo ich am Abend versumpern kann. Für die kann ich vielleicht Werbung machen. Das Lokal heißt Dick, weil die Chefin nicht
so dick, ist?
Nicht, also. Nicht dick ist, sondern einfach mit harten D Dick heißt. Okay. Und fühle mich da sehr wohl. Aber wie gesagt, mit dem Auto bin ich flexibel. Wenn ich 14 Tage in einem Strandhotel wohne, was natürlich zu empfehlen ist, dann nehme ich mir ein Taxi, um nach Bang Niang zu kommen oder ein bisschen weiter, 2 Kilometer weiter nach Nang Tong. Und das kostet eigentlich überall zwischen, je nachdem, wo man halt gerade wohnt, zwischen 300 und 400 Baht. Wir reden da von 7 bis 10 Euro. Ich kann, was wichtig ist, entweder zur Hotelrezeption gehen, die bestellt das Taxi, die verrechnen keinen Aufschlag, ist genauso.
Okay, also es bleibt sehr fair.
Sehr fair, ganz genau. Wenn ich zurückfahren möchte, dann gibt es dort Taxistandplätze, verlangen genau dasselbe. Oder aber, so wie es wir am Anfang oder früher gemacht haben, man spricht mit einem der Taxifahrer und er sagt, okay, ich komme wieder, gibt mir seine Handynummer und wenn ich sage, ich möchte an dem Tag um die und die Zeit dorthin fahren, dann holt er mich von meiner Unterkunft ab. Und das letzte Mal habe ich es auch so gemacht, dass ich gesagt habe, hör zu, ich möchte von meinem Hotel zum Phuket Airport fahren. Er hat, bin ich jetzt ehrlich, habe ich ein bisschen mehr zahlen müssen, als du bezahlt hast, aber das ist egal, das war ein super Auto. Also,
hast du schlecht verhandelt, oder?
Naja, ich war zu nett.
Ich war gar nicht nett am Flughafen. Da war ich ganz hart.
Du bist erst aus Europa angekommen, du warst nur im harten europäischen, in der harten europäischen Mentalität.
In der harten europäischen Währung
unterwegs. Ich war schon durch diese 4 Wochen Aufenthalt in Thailand so milde, dass ich mir gesagt habe, naja, dann kann er seiner Frau eine Abendrobe kaufen und den Kindern ein Luxusmenü spendieren für das bisschen, was ich mir jetzt halt habe.
Du, weil dein Handy gerade blinkt, ich glaube, du hast eine Nachricht bekommen. Wie machst du das eigentlich? Gehst du hier nur auf WLAN oder hast du eine SIM-Card dir gekauft oder wie machst du das?
Also grundsätzlich schaue ich ganz wenig aufs Handy, deswegen habe ich das
Blinken, ist aber sehr schön.
Das Blinken auch nicht gesehen.
Ich bin auch immer Europamodus.
Ja, genau, so ist es. Ich habe es so gemacht, an und für sich haben eigentlich alle Hotels, alle Restaurants und so weiter ihr eigenes WLAN, ja, sodass man eigentlich immer total unabhängig ist und überall eigentlich WhatsApp und Facebook oder was auch immer schauen kann. Aber für mich war wichtig das Google Maps, weil wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, brauche ich ein Navi und ich möchte mir nicht vom Autovermieter pro Tag um einen gewissen Preis ein eigenes Navi mieten, extra zahlen. Außerdem würde ich die sympathische Damenstimme meiner Navi-Dame sozusagen vermissen. Ich will auch nicht, dass sie mit thailändischem Akzent spricht. Daher habe ich mir gleich bei der Zwischenlandung in Bangkok eine SIM-Karte gekauft.
Eine SIM-Karte regelt alles, gell? Man ist bei den Alten
genau so, wieder nicht. Ja, so. Und noch dazu, wo es ja auch sehr günstig ist. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, ich habe $15
gezahlt. Wir reden hier von, ich glaube, ein Monat, was du, glaube ich,
ein Monat.
Reden wir von ungefähr 20 bis 30
Euro. Ohne Limit. Und das ist also urpraktisch, wenn ich eingebe in Google Maps, ich möchte dorthin und dorthin und dorthin und der bringt mich hin. Ich brauche nicht mehr nachdenken. Das ist, wie machst du das eigentlich jetzt damit?
Ich habe es diesmal zum ersten Mal probiert. Ich habe es immer so gemacht wie du. Früh bin ich am Flughafen angekommen wie du, habe meine SIM-Karte dort auswechseln lassen, direkt am Flughafen, und habe eine neue SIM-Karte eingesetzt. Jetzt mache ich das mit eSIM. Das heißt, ich habe überhaupt keine SIM-Karte mehr. Die wurde bei mir abgestellt sozusagen. Und ich buche mir in Österreich bereits einen Tarif für, sagen wir, 2 Wochen, wo ich jetzt da unterwegs bin. Und wenn ich dann im Flugzeug bin, am Weg von Österreich nach Bangkok zum Beispiel, dann tue ich im Flugzeug bereits umschalten vom SIM, von einem SIM auf das andere, auf das thailändische SIM und steige bereits in Bangkok raus und bin schon online.
Alles klar.
Ja, deswegen, Walter.
Das ist schon sehr komfortabel.
Das ist sehr komfortabel, weil zum Beispiel, wie jetzt im Taxi gesessen bin, in meinem günstigen 1500 Baht-Taxi, wie da gesessen bin, sind da schon die ersten WhatsApp gekommen von dir. Ja. Peter, wann kommst du endlich oder bist schon da oder und so irgendwie. Und das könnte ich natürlich jetzt, wenn ich auf WLAN angewiesen bin, nicht. Logischerweise. Ja, ja. Ja, also das heißt, im Taxi bin ich ja komplett frei. Und noch dazu wird dann mitgeschaut im Google Maps, ob mein Taxifahrer richtig fährt. Der ist genau 100%ig richtig gefahren. Also so gesehen ist es sehr praktisch eigentlich, wenn man das macht, mit SIM oder eSIM-Card, wie auch immer.
Nein, ganz, ganz sicher. Und es ist ja noch etwas, du magst ja auch, wenn es nicht organisiert ist, so wie ich jetzt mit dem Auto, wir machen ja Ausflüge. Teilweise sind die Verkehrsschilder schon in unserer Schrift, ein bisschen was in Englisch, aber wenn man ins Landesinnere geht, dann habe ich nur die thailändische Kugelschrift und die kenne ich aber sowas von überhaupt nicht. Und daher ist ein ordentliches Navi ganz, ganz wichtig.
Ja, so viel zum Thema SIM-Karten. Ist natürlich sehr wichtig, dass man hier genau weiß, wie man das handhabt. Was anderes ist eigentlich, du bist ein Asien-Profi, wie fliegst du mir nach Thailand?
Ich habe schon viele Varianten probiert. Ich bin mit Emirates, mit Qatar Airways, mit Zwischenstopp schon nach Bangkok oder Phuket geflogen. Die Non-Stop-Verbindungen gibt es mit Aura.
Von Wien weg, ne?
Von Wien weg, natürlich. Ja, von Wien weg gibt es mit Austrian Airlines und mit der EVR. Ich persönlich habe viele, viele Jahre sehr, sehr gute Kontakte und Beziehungen und auch sehr, sehr gute Erfahrungen mit der EVR.
Okay.
Und dann muss man noch eines sehen, dass die auch die Verbindung, die Anschlussflüge und so weiter perfekt zusammenstellen. Das heißt, ich versuche, eine vernünftige Transferzeit in Bangkok zu bekommen.
Okay.
Das heißt, es darf nicht zu kurz sein, weil ich habe die Immigration, also die Einreise nach Thailand am Bangkok Airport.
Genau.
und muss dann weiter. Es soll aber auch nicht zu lange sein, weil
sonst wird's fad.
Ich vergeude wertvolle Zeit und man ist ja von einem Langstreckenflug sowieso immer ein bisschen müde. Aber ich habe mit der Eva ja super Erfahrungen und Weiterflug funktioniert.
Sollte man wirklich darauf achten, dass man wirklich das richtige Timing hat beim Umsteigen? Ne?
Ganz genau. Und auf allen Flughäfen weltweit gibt es mittlerweile die Schlangen bei der Security. Ich habe ja noch einmal die Sicherheitskontrolle, bevor ich also weiterfliege. Und das sind schon Unsicherheiten. Weil einmal ist die Schlange größer, das ist je nachdem, wie ich ankomme, wie viele Flugzeuge zur gleichen Zeit ankommen. Und dann kann das manchmal schon sehr, sehr unangenehm und sehr, sehr stressig sein.
Meine Frage von ganz Anfang, hast du noch immer nicht beantwortet. Meine allererste Frage in diesem Podcast war, wie oft warst du schon in Thailand?
Naja, die allererste Antwort war 1982 das erste Mal. Naja, ich würde, wenn ich alles zusammennehme, schon 60 Mal locker. Dann waren aber kurze Aufenthalte, längere Aufenthalte, Geschäftsaufenthalte verbunden mit ein paar Tage Urlaub. Aber dass ich jetzt so einen Monat und als Senior habe ich mir das möglicherweise ja auch verdient.
Was du erarbeitet sozusagen.
Erarbeitet, ein Pensionistendasein führe, habe ich jetzt einen Monat, ich habe keine Leichen im Büro, die mich also seelisch beeinflussen können.
Die nagt die ganze Zeit.
Ganz genau. Es ist ein sehr, sehr angenehmes, stressloses Leben und das wird aber auch begleitet, gefördert durch diese nette Umgebung hier in Khao Lak.
Deine Ortschaft, wo du wohnst, interessiert mich auch noch. Du hast mir nämlich zuerst im Vorgespräch gesagt, da gibt es sogar einen Boxclub oder was?
Damit verrate ich jetzt ein bisschen ein Geheimnis. Nördlich von Bang Niang beginnt die Ortschaft Kukak. Die haben, jetzt schweife ich schon wieder ab, der Strand ist einer der ursprünglichsten. Da gibt es kein Hotel, da gibt es kein Strandlokal, nichts. Also wenn man ganz wirklich spazieren gehen möchte in der Einsamkeit, so wie man es in vielen Plätzen Thailands nicht mehr findet, dann ist man Kukak Beach total richtig. Nach Osten biegt man ab, kommt in meine Ortschaft. Das ist ja fast schon ein Hinweis jetzt. Und da gibt es von diesem Dick-Lokal, 300 Meter nördlich, eine sehr, sehr bekannte Muang Thai-Schule, wo man original Thai-Boxen kann. Das ist nicht touristisch, das ist in keiner Weise touristisch. Dort kann man wirklich sich weiterbilden, das lernen. Ich mag es nicht.
Ja, du hast das aber deiner Familie weitergegeben und jetzt kommt, ich darf es verraten, dein Sohn nächstes Jahr zum Thai-Boxen dorthin. Nicht,
ja, oder? Der Andreas hat ja schon eine Ausbildung
hier, über 20, oder?
Hier in Wien. Der ist 28.
28, ja.
Fesche, 28. Der, wie er gehört hat, dass die Eltern wieder nach Thailand fahren und dass es dort in der Nähe die Schule gibt, wo das interessiert, hat sich Urlaub genommen und wird dort 14 Tage Vormittag, Nachmittag, 2 Stunden Kurse machen. Ich hoffe also nur, dass sie nicht zu sehr abwatschen.
Ja, das hat recht schick eingekickt, wenn ich
so. Abwatschen mit einem Fußkick.
Watschen mit Fuß, wie der Türke sagt.
Ja, genau.
Was mir wirklich hier gut gefällt, das sind doch diese, wie man es sich auch erwartet, Walter, diese kilometerlangen Strände mit
richtig.
Palmen und
ja,
so weiter.
Ja,
ja. Und dazwischen, zuerst wie wir hergekommen sind, ist mir aufgelegt, du hast alle paar 100 Meter irgendein nettes Lokal, was sich so hinter den Palmen da verbirgt, oder?
Genau, genau. Und das ist das, was mir immer schon an Thailand so gefallen hat, diese kleinen privaten Lokale am Strand, wo man, wie ich mich jetzt so düster erinnere, einmal zum Mittagessen hingeht und bricht aus dem Hotel aus, geht dorthin, Mittagessen, genießt einmal so bis 2 Uhr das gute Essen, mehrere Gänge, trinkt das gute Bier, knotzt sich in einen Liegestuhl, geht schwimmen und dann muss man sich ja schon langsam vorbereiten auf den Sundowner. Eine ganz wichtige Sache, weil Khao Lak liegt ja an der Westküste, das heißt, ganz Khao Lak, natürlich auch die Westküste von Phuket, bietet ja sensationelle Sonnenuntergänge. Und die kann man nicht einfach so hinnehmen, die muss man einfach cocktailmäßig begleiten.
Cocktailmäßig begleiten heißt in Thailand, wie legt man es richtig an?
Naja, es gibt so ab 17 Uhr in sehr vielen Lokalen die Happy Hour, wo die Cocktails nur 100 Baht kosten. Das sind also 3 Euro. Also schon sehr, sehr günstig. Und die meisten kann man auch dann ohne nachfolgendes Kopfweh trinken. Ja, und das ist also der ideale Einstieg in den Sonnenuntergang. Und dann wird es finster, dann kommt ein kleiner Abendsnack und dann ist 10 Uhr am Abend und man ist von dem Tagewerk recht scharf müde und dann spaziert man einfach bloßfüßig wieder zurück. Ich habe noch vergessen, man könnte am Nachmittag ja auch noch eine Körpermassage einlegen, weil sehr viele dieser Lokale haben ein bisschen dahinter auch 3 oder 4 Betten, wo Masseusen sich wirklich also gut massieren, auch relativ, was heißt relativ, wirklich günstig, kostet 300 bis 400 Baht. Da kann man einfach diesen Alltagsstress oder Sundowner Vorbereitungsstress einfach sich wegmassieren lassen.
Du bist ja mein großer Thailand-Lehrer, ich muss das einmal zugeben, ich war 2002 mit dir zum ersten Mal in Thailand unterwegs, wobei ich war vorher schon einige Mal in Thailand, wie immer früher wie die Laudia mit dem Taschel hier gearbeitet, da war ja. Ich habe teilweise sogar in Thailand monatelang verbracht, nur von dir wäre am meisten gelernt, ich muss dir das ganz ehrlich sagen, weil du hast mir immer so die kleinen Kniffe beigebracht, wie man richtig handelt, wie man richtig mit den Massagesalons kommuniziert und so weiter, und bei dir habe ich gelernt, Herr Professor, muss ich Ihnen schon sagen, bei dir habe ich gelernt.
Ich glaube, jetzt müssen wir gleich mal anstoßen. Auf,
ja, Herr Lehrer, noch spritzen bitte für den Herrn. Wie du in einen Massagesalon, wie wir, das war in Bangkok damals, in einen Massagesalon reingegangen sind und wir haben uns alle hingesetzt und gesagt, welche Fußmassage wir wollen. Und du hast dann gesagt, denke ich, ja, aber es ist noch besser, wenn man was zum Trinken dazu bekommt. Und dann dachte ich eigentlich ordentlich, wie ich bin, an einen Tee, so irgendwie dann an Wasser.
Genau.
Du hast gesagt, na,
Kampfer und so.
Wir nehmen hier Singer. Und dann hat eine Dame gesagt in dieser Runde, eine Österreicherin, die hat gesagt, denke ich, nein, ich hätte gerne einen Rotwein. Das ist überhaupt kein Problem. Dann war vis-à-vis ein Restaurant. Dann hat man vom Restaurant den Rotwein in den Massagesalon bringen lassen. Irgendwie. Da habe ich erkannt, es ist alles machbar in Thailand.
Also das ist ganz sicher so. In Thailand ist wirklich fast alles
Man muss nur reden, gell? Man muss
ja,
das sagen.
Ja. Und das Zweite, was glaube ich sehr, sehr wichtig ist, und irgendwie kann ich das ganz gut, zu den Leuten freundlich sein, selbstbewusst sein, ein bisschen an Schmäh haben, das kommt so rasch wieder. Also was ich gelernt habe, dass ja die Thailänder eigentlich die Wiener von Südostasien sind, weil die sind sehr fröhlich, haben sehr, sehr viel Verständnis für einen guten Schmäh, singen gerne und trinken auch ganz
trinken
gerne.
Ja, auch genau. Es gibt öfters, das habe ich in Bangkok schon ein paar Mal beobachtet, oft so Mädchen-Damen-Runden, ja, da sitzen 4, 5 junge Damen zusammen und die trinken ein Bier nach dem anderen und noch einen Cocktail und haben es lustig, wo man denkt eigentlich, wow, das ist ja wirklich lustig, wie es die haben
jetzt hier, nicht? Also das ist etwas, das sicher auch mit dem, sage ich mal, steigenden Wohlstand, der Entwicklung, der Wirtschaft in Thailand zu tun hat, dass es sehr viele Leute gibt, die mittlerweile der Mittelschicht angehören, fortgehen, Lokale besuchen, weiß ich nicht, irgendwelche Lokale besuchen, Discos besuchen und es sich gut gehen lassen. Ne? Wobei, ich würde das jetzt nicht vom finanziellen Einkommen abhängig machen, weil wenn ich hier nur herumschaue, da gibt es 10, 12 Leute, mit denen ich in den letzten beiden Wochen geblödelt habe, geplaudert habe, denen geht es nicht so gut, aber trotzdem, die setzen sie her, dann lade ich sie ein auf ein Bier, dann können wir ein bisschen philosophieren.
Und man ist auf Augenhöhe.
Na, absolut, ganz genau, das ist richtig, genau so ist es. Ne? Es ist auch so, ich fahre gerne weg, erlebe gerne alles Mögliche und Unmögliche, aber ich komme auch gerne wieder zurück.
Genau.
Was die Vorfreude auf die nächste Reise natürlich schon wieder
erhöht. Ah, so siehst du das. Ist bei mir nämlich ähnlich gelagert. Ich komme auch immer, bei mir ist es so, viele sind so unheimlich traurig, wenn der Urlaub zu Ende ist. Ui, der Urlaub ist zu Ende, ich bin total traurig. Bei mir ist so, ich freue mich immer aufs Nachhausekommen. Und du meinst, das erhöht die Vorfreude auf die nächste Reise, oder was? Oder?
Also ich glaube schon. Okay, ne? Und das war ja auch ein wichtiger Teil meines Berufs, die Planung, die Reiseplanung. Und wenn ich das jetzt quasi für mich selber mache, strenge ich mich vielleicht noch ein bisschen mehr an. Ne? Aber das sind die schönen Seiten. Das sind die schönen Seiten der Touristik, dann zu sehen, was kommt jetzt. Ich meine, es ist jetzt so, ich bin länger, jetzt das zweite Mal in Kaulake, so diese Wiederholung, aber ich mache mir keine Sorgen, dass man fad wird.
Ne? Ja, ja, ja,
wir haben natürlich ein wichtiger Punkt, wenn man an Kaulake Interesse hat, sind, was kann ich denn machen? Außer essen, trinken, Anzug schneiden lassen, sich massieren lassen.
Was gibt es sonst noch?
Was kann ich sonst machen? Ne? Und da ist es so, die Natur steht im Vordergrund bei Kaulake. Also wenn ich jetzt sage, ich kann natürlich die tollen Highlights der Andamansee sehen, ich mache von Kaulake aus einen Ausflug, Tagesausflug auf die Similan-Inseln.
Mhm.
Ich kann auf die
ein Taucherparadies,
gell, ein Taucher- und Schnorchelparadies. Also ich bin kein Taucher, aber schnorcheln kann ich irgendwie. Und da ist es so, dass dort die Welt unter Wasser noch wirklich toll und unzerstört ist und man den Fischreichtum sieht, mhm, obwohl, das muss man kritisch schon sagen, schon ein gewisser Ort von Massentourismus dorthin entstanden ist. Zweites Ziel wären die Surin-Inseln, mhm, ähnlich, dort kann man sogar nächtigen. Die sind, ganz wichtig, nur in der Saison offen. Also die Saison, Reisezeit, auch ein wichtiger Punkt, sage ich mal von November bis März,
okay,
vielleicht noch Anfang April, aber über den Sommer, unseren Sommer, sperren viele Sachen zu und auch die Similan-Inseln und die Surin-Inseln sind zu. Vielleicht, was sogar positiv ist, damit sich die Natur dort weiter
wieder regenerieren
kann. Ja, genau, so ist es. So, Ausflüge. Etwas ganz Tolles, was man eigentlich nicht so kennt, circa 20, 30 Kilometer nördlich von Kaulake gibt es eine alte Provinzstadt, die heißt Takuapa. Mhm. Da gibt es einen modernen Teil und etwas entfernt davon gibt es das alte historische Takuapa, mhm, das schon vor 2-3 Jahrhunderten bekannt war. Mhm. Das war ein Zentrum des Zinnabbaus.
Zinnabbau.
Zinnabbau hat so wirtschaftliche Bedeutung erlangt, war ein Zentrum der chinesischen Händler. Mhm. Daher gibt es heute noch die Reste dieser alten chinesischen Architektur. Es gibt chinesische Tempel, Schreine. Ganz, ganz toll. Und was man unbedingt machen sollte, am Sonntag gibt es am Nachmittag einen Markt, mhm, in der Altstadt, mhm, wo thailändische, chinesisch-thailändische Standler ihre Sachen aufbauen und wo man Spezialitäten, ganz urige kulinarische Erlebnisse haben kann, genießen kann. Und das ist etwas total Sehenswertes.
Das ist am Wochenende immer dieser Markt, oder?
Das ist nur am Sonntag.
Am Sonntag.
Nur am Sonntag, am Nachmittag.
Sunday Night Market sozusagen, ne?
Ja, fängt aber schon am Nachmittag an. Ne?
Okay.
Aber ist wirklich etwas, was zum Empfehlen ist. Und dann gibt es noch etwas, da braucht man ein bisschen Glück. In Takuapa gibt es auch ein kleines Stückerl ursprüngliche Natur. Mhm. Das, sie nennen das marketingtechnisch ganz gut gelöst Little Amazon, mhm, weil dort so eine ursprüngliche wilde Natur ist wie am Amazonas.
Mhm. Mhm.
Und da fährt man mit einem kleinen Kanu.
Ach, das ist aber nett.
Mit einem Guide. Und dort kann man dann mit etwas Glück Affen, Schlangen, Warane, Vögel sehen. Und das ist sehr, sehr, sehr ursprünglich. Und das ist also auch ein Tipp, den man von Kaulake aus
machen. Wie lange sollte man sich Zeit nehmen für so eine Amazon-Tour?
Man kann natürlich aus dem Ganzen ein Tagesprogramm machen. Wenn ich das am Sonntag mache, dass ich am Vormittag dieses Little Amazon besuche, dann Mittag esse, zu dem Sonntagsmarkt gehe, dann vielleicht noch ein bisschen spazier. Da gibt es eine alte historische Stadtmauer, es gibt also ein paar interessante Sachen. Und dann zurückfahren nach Kaulake.
Mhm, mh.
Und wie gesagt, das ist in der Nähe, das sind nicht mehr als 30 Kilometer.
Mhm. Oh, die Suppe ist da, meine Tom-Kakai. Kai heißt Huhn, oder?
Gai, ja.
Gai
ist das Huhn.
Thank you, genau, thank you. Okay, thank you. Okay, super. Mhm. Schaut gut aus eigentlich. Also du hast schon öfters gegessen, oder?
Ja. Also ich muss nur sagen, jetzt es gibt hier auf der Buckwheat Beach gibt es, naja, eigentlich kein Lokal, was ich noch nicht probiert habe. Ne? Mhm. Aber dieses Pum-Pum, naja, das ist etwas, das Nachbarlokal ist es, Kruang Thai heißt es. Das ist auch sehr, sehr gut. Da gibt es ein paar Gerichte, die man nur dort in wirklich sehr, sehr guten Qualität bekommen kann.
Man muss aber Leiberl haben, oder?
Naja, zu Mittag nicht, aber am Abend,
wenn es dunkel wird.
Am Abend ist es ein bisschen unangenehm, wenn man an einem Tisch am Strand sitzt und neben die anderen 10 Tische links und die anderen 10 Tische rechts sitzen alle mit einem Leiberl, mit einem Poloshirt.
Elegante so Touristen, ne? Mit ganz tolle, teure Kostleiberl.
Die und natürlich so aus den umgebenden 5-Sterne-Hotels kommen und glauben, sie müssen das machen. Die zerstören mir meine ganze Esskultur.